Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend, Wolf unter Wölfen. Wir sprechen über einen Theaterabend in Hamburg. Kunst im Dunkeln. Wir machen einen Ausstellungsausflug an einen geheimen Ort in Berlin. Wir hören, wie sich die neue Direktorin der Leipziger Buchmesse vorgestellt hat. Und wir sprechen über die Grimme-Preise. Die Jury wird manche Preise in diesem Jahr nicht vergeben, weil es keine geeigneten, also keine guten Produktionen in manchen Kategorien gibt. Sehr erstaunlich. Gleich mehr dazu. Die Grimme-Preise gehören zu den wichtigsten Fernsehpreisen in Deutschland. Ausgezeichnet werden Produktionen, die für die Programmpraxis vorbildlich und modellhaft sind. Seit 1964 wird der nicht dotierte Preis vergeben. Wertvoll fürs Renommee war er trotzdem. In diesem Jahr wird er zum 60. Mal vergeben. Allerdings hat das Renommee des Grimme-Instituts gelitten. Es machte zuletzt Schlagzeilen wegen fehlender Finanzen und fehlender medienpolitischer Impulse. Gerade letztere Kritik ist mit dem Namen Frauke Gerlach verbunden, der Leiterin des Grimme-Instituts. Sie wird im Mai aufhören. Heute wurden nun die Nominierungen für den diesjährigen Grimme-Preis verkündet. Und über die und über das Renommee des Grimme-Instituts spreche ich jetzt mit unserem Medienkritiker Matthias Dell. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Beim Blick auf die Nominierungen fällt zuerst auf, was auch in der Pressemitteilung explizit steht. Zitat: Drei der vier Kommissionen haben ihr Kontingent zur Nominierung nicht ausgeschöpft. Was bedeutet das denn, Herr Dell? Gibt es nicht genügend gute Formate im deutschen Fernsehen?
Das kann man, glaube ich, nicht anders sehen. Und es ist wirklich eklatant, die Sektion Unterhaltung könnte 15 Formate nominieren, hat gerade 7, also nicht mal die Hälfte, vorgeschlagen. Bei der Fiktion, die ja so ein bisschen die Königsdisziplin ist, wären 20 möglich gewesen, da haben wir 16 Vorschläge. Auch bei den Spezialvoten da wären 3 möglich, es sind nur 2 vorgeschlagen. Also da ist schon deutlich, dass doch das Signal klar ist, es gibt zu wenig gutes Fernsehen. Und wenn man dann noch mal drauf schaut, zum Beispiel bei Fiktion, dann steht da eine Serie wie Deutsches Haus, die bei dem Streamer Disney Plus gelaufen ist, von Annette Hess. Die hat ein gewichtiges Thema, nämlich die Auschwitz-Prozesse von 1963, aber ist drumherum und in der Durchführung eigentlich eine ziemlich monotone Familiensoap. Mhm. Und da würde ich es mal gewagt behaupten, dass bei einer stärkeren Konkurrenz so ein Projekt vielleicht auch keine Chance gehabt hätte und jetzt quasi wegen des Themas da gelandet ist. Aber so geht kein gutes Fernsehen.
Warum gibt es denn in Deutschland nicht genug gutes Fernsehen? Haben Sie dafür eine Erklärung?
Ja, man kann sich natürlich denken, wenn man ins Programm guckt und vor allem den Krimis sieht, dass es da Probleme gibt. Ich habe mal die Journalistin Katrin Holmer gefragt, die war die Vorsitzende der Nominierungskommission im Bereich Fiktion. Und die meinte:
In der Fiktion haben wir das Kontingent schon das dritte Jahr in Folge nicht ausgeschöpft. Unser Eindruck ist, dass die Sender und Anbieter wenig Mut haben, etwas auszuprobieren, sowohl formal als auch inhaltlich. Im Fiktionsjahrgang haben wir sehr viel durchschnittliches Fernsehen, vor allem Krimis, die immer noch Quote und Klicks versprechen.
Das sieht man ja seit Jahren, das ist ja auch ein Thema und Kritik, dass es viel zu viele Krimis gibt oder eben dann diese Geschichtsfilme, die aber nicht richtig wissen, wie Fernsehen geht. Also da ist es offensichtlich.
Was kann denn der Grimme-Preis bestenfalls da leisten in diesem Zusammenhang?
Na, er könnte natürlich schon dadurch versuchen, Impulse zu setzen, wie er Sachen auswählt. Er, muss man auch dazu sagen, war in letzter Zeit stark mit sich selbst beschäftigt, weil es ja auch diese fehlenden Finanzen gab, wo dann die Jurys sogar einen offenen Brief geschrieben haben. Und was man auch hört, das ist die Arbeit organisatorisch, die sich ja schon auch beeindruckt hat. Es ist ja so ein bisschen so, dass sich's geöffnet hat. Also es gibt auch irgendwie Disney Plus, haben wir schon erwähnt, oder so ein gänzlich unabhängiges, community-finanziertes Interviewformat wie Junge Naiv, das wäre früher bestimmt beim Online Award gelandet. Ein bisschen, aber die Öffentlich-Rechtlichen sind halt immer noch die entscheidenden Lieferanten und da ist ein bisschen das Problem dieser Zwiespalt. Es gibt einerseits die Quote, die für die sehr wichtig ist und andererseits dann halt nur den Grimme-Preis als Ausrede dafür, dass man irgendwas macht, weil es eben auch an Expertise, Mut und so weiter fehlt. Das ist ja auch ein Befund, der überhaupt nicht neu ist. Und da hängt das Grimme-Institut oder der Grimme-Preis so ein bisschen mit drin, weil die natürlich dann auch wahrscheinlich überlegen werden, ob sie die wenigen hoffnungsvollen Pflanzen, die sie haben, ein bisschen gießen. Vielleicht wäre es auch deutlich zu sagen, wir nominieren noch weniger, damit es noch sichtbarer wird, wie die Lage ist.
Ein offener Brief der Freunde des Grimme-Preises vom November 2022 hat gefragt, wo bleibt Grimme? In den wichtigen medienpolitischen Debatten war das Institut nicht zu vernehmen, praktisch nicht zu vernehmen. Hat sich in dieser Frage seitdem was getan?
Nein, man muss sagen, das zieht sich auch durch diese 10-jährige Amtszeit von Frauke Gerlach. Das gab es am Anfang als Vermutung. Sie ist gelernte Juristin und es hat sich so schnell bewahrheitet, dass sie nicht davon Gebrauch gemacht aufgemacht hat, was ja gerade über den Preis hinaus die Möglichkeit wäre, auf die Landschaft einzuwirken, gerade in Zeiten, wo so viel Medienpolitik passiert wie noch nie. Wir haben heute den Zukunftsrat der Öffentlich-Rechtlichen gehabt, der seine Pläne vorgeschlagen hat, wie da reformiert werden kann. Und Frauke Gerlach war einfach komplett unsichtbar. Und wenn man dann, das klingt immer blöd, die gute alte Zeit, aber jemanden wie Lutz Hachmeister, der in den 90er Jahren schon Texte geschrieben hat, ARD, wie lange noch, in denen die ganzen Probleme, dass irgendwie sehr streng hierarchische, männerbündische, organisierte Unternehmensstruktur, der fehlende Mut und auch diese Reformunfähigkeit. Und dann 30 Jahre später ist das öffentlich-rechtliche System in dieser Krise, bedingt durch diese Skandale bei RBB und NDR. Und das Grimme-Institut heute hat dazu nichts zu sagen und hat sich nicht irgendwie in den letzten Jahren irgendwie positioniert. Und selbst wenn man sagt, Frauke Gerlach ist halt Juristin, dann hätte es ja die Möglichkeit gegeben, Leute aus dem Haus damit zu profilieren, die die Ahnung haben, weil die gibt es ja. Mhm. Insofern muss man sagen oder kann man sich wünschen, dass die Gesellschafter, die jetzt im Mai dann die Nachfolge regeln werden, da hoffentlich ein glücklicheres Händchen haben, weil das eben schon wichtig wäre, auch, glaube ich, für die Zukunft und die Rolle des Instituts insgesamt.
Die Nominierungen der Grimme-Preise und die Fragen rund um das Grimme-Institut. Vielen Dank, Matthias Dell. Die Verleihung der Preise findet übrigens am 14. März in Marl statt. Der belgische Theatermann Luc Perceval hat Theaterfilme und Dokumentarfilme gedreht und Opern inszeniert, doch im Mittelpunkt seiner Arbeit steht das Theater. Seine Inszenierungen wurden auf vielen internationalen Festivals gezeigt. 7 Jahre lang war Perceval Oberspielleiter am Thalia Theater in Hamburg. Und jetzt kehrt er nach längerer Pause ans Theater zurück und inszeniert zum Auftakt der Lessing-Tage Hans Falladas Roman Wolf unter Wölfen von 1937. Seine Thalia Fallada-Inszenierung Jeder stirbt für sich allein 2013 wurde zum Berliner Theatertreffen eingeladen und war damals Inszenierung des Jahres. Jetzt also Wolf unter Wölfen. Ausgangspunkt dieses Epochenromans Berlin das Jahr 1923, der Höhepunkt der Inflation. Die Menschen sind verunsichert und taumeln durchs Leben.
Um 6 Uhr morgens stand der Dollar vorläufig noch auf 414.000 Mark. Aus dem Osten des Reiches näherte sich ein früher Fernzug. Klappernde Fenster, zerbrochene Scheiben, zerschnittene Polster, die Ruine eines Zuges.
Wolf unter Wölfen. Michael Lages hat für Fazit die Premiere am Thalia Theater in Hamburg gesehen und ist jetzt live zugeschaltet. Herr Lages, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Die Oberfläche unserer Beziehungen wird durch das Geld bestimmt. Alles, was wir heute an Konflikten haben, hat mit Geld zu tun. Das hat Luc Perceval mal in einem Interview gesagt. Hat er denn diesen Gedanken ja wie einen Leitgedanken über das ganze Stück gelegt?
Ja, er macht genau das, was auch im Roman von Hans Fallada vorkommt. Nämlich immer mal wieder wird dazwischen geschaltet, was die Mark, das Restgeld der Zeit, gerade noch so wert ist. Landet, glaube ich, irgendwo bei 400 Millionen zum Schluss. Also Referenzwert ist, glaube ich, der Dollar. Also das ist immer wieder da und das ist in der Eröffnung, so sozusagen in der ersten halben Stunde, ist das ganz signifikant, weil die Hauptfigur Wolfgang Pagel, der ist halt ein Spieler, der es nie wirklich wahrhaben will, dass er schon süchtig ist, aber er ist unentwegt mit riesigen Mengen von Geldscheinen unterwegs und verliert sie unentwegt. Und während das passiert, trifft er zwei alte Kameraden aus Militärzeiten und die laden ihn tatsächlich ein, einer begleitet ihn, einer lädt ein, auf ein Gut irgendwo östlich von Berlin. Und da soll er quasi ja so eine Art Verwalter werden. Das ist die Ausgangsposition, die damit zu tun hat, dass er sonst einfach kein Geld hat.
Ein Roman, 1200 Seiten dick. Ja. Eine gelungene Bearbeitung, die Sie da heute Abend erlebt haben, Herr Lages?
Das kann ich nicht so wirklich sagen. Speziell gegen Ende, in der letzten halben Stunde, merkt man diese 1200 Seiten. Da gibt es ein zentrales Problem. Immer dann, wenn in einem Roman jemand erzählt, von Dingen, die dann eigentlich dargestellt werden müssten. Und im Finale, so wie gesagt, letzten 20 Minuten, da wird tatsächlich eigentlich nur noch erzählt. Figuren tauchen auf, stehen rum, haben ein Schicksal gerade erduldet, ein sehr, sehr fürchterliches. Aber der Roman bewegt sich oder die Inszenierung bewegt sich immer mehr raus aus der Bebilderung des Romans und kommt da an, wo es dann irgendwie so eine Art Rezitativ ist für den Hauptdarsteller Sebastian Zimler. Da wird der Abend doch schon sehr, sehr, sehr lang, ist knapp 3,5 Stunden Und wie gesagt, also dieses Monster von Buch von 1200 Seiten, gegen Ende merkt man deutlich, das Buch ist schon sehr, sehr lang und die Aufführung auch.
Jetzt gibt's ja erotische, manische, dunkle, triebhafte Momente in diesem Plot, in diesem Stück. Was haben Sie denn da jetzt erlebt? War das eine Revue? War das ein Volksstück? War das eine Chronik?
Es ist vor allen Dingen eine Vision, nämlich der Bühnenbildnerin Annette Kurz. Die hat damals auch schon bei Jeder Stück für sich allein die Bühne gemacht, war damals sozusagen ein senkrecht gestelltes Stadtpanorama. Jetzt hat sie, das ist wirklich ziemlich grandios, zu Anfang 5 riesengroße weiße Luftballons auf die Bühne gestellt. Das sind dann sozusagen bildlich ansatzweise die Kugeln beim Roulette, die in die richtigen Löcher fallen. Dann wird das weggeräumt und dann fällt viel, viel Geld von Himmel. Es ist aus, die Bühne sieht aus wie zugeschneit. Und dann fängt dieser Hauptdarsteller auf dem Gut, wenn er da angekommen ist, fängt er an, Bäume zu pflanzen. Er bringt sozusagen Halterungen auf der Bühne an, ist ganz selbstverständlich, und stellt riesige baumstammartige Dinge da rein, bis wir zum Schluss tatsächlich einen Wald haben. Die Bühne dreht sich die ganze Zeit, es ist viel weißer Nebel im Spiel. Manchmal entdecken wir die Figuren erst sehr, sehr spät, wenn sie auftauchen, die auf diesem Gut da sind und ein in sich vollkommen zerstrittenes Familienensemble darstellen. Das ist in dieser Ungreifbarkeit zwischen den Bäumen, im Nebel, sich ständig drehende Bühne, wo die Perspektive natürlich ständig wechselt, ist es ein finsteres Panoptikum der tiefsten menschlichen Verwirrung.
Jetzt haben Sie über die Bühne gesprochen. Wir sollten auch mal über die Musik sprechen. Unbedingt. Das haben wir eben in diesem kleinen Ausschnitt schon gehört. Und das wollen wir jetzt noch mal ein bisschen vertiefen. Wir hören mal rein in einen, ja, pomfortionösen Streit zwischen dieser Hauptfigur Pagel und seiner Mutter.
Wenn deine Lokomotive kaputt war, bereutest du auch immer hinterher, wie du mit ihr umgegangen warst. Aber das ist nutzlos. Vergangenes kann man nicht ändern, nur sich selbst kann man ändern.
Ja, gewiss, Mama. Es ist nur leider so, dass ich im Augenblick so ganz ohne Geld bin. Und ich bitte dich, mir dieses eine einzige Mal so zu helfen, wie ich es möchte.
Ich muss dich leider erinnern, Wolfgang, dass du mich...
Ich blende das an dieser Stelle ja, mal herunter, Herr Lages. Man hört eine ziemlich wilde Musik eigentlich, die das Ganze ja richtig mit Druck auflädt.
Ja, es ist ein Free-Jazz-Konzert. Extrem charakterstarke Musik. Philipp Hagen ist der eine Musiker, der spielt Klavier und Percussion. Und Rainer Süßmilch, der auch eine kleine Rolle spielt, spielt verschiedene Blasinstrumente, also Trompete, Hörner und sowas. Und die sind die ganze Zeit unterwegs, zumindest im ersten Teil, fast ununterbrochen. Ich habe mich erinnert, dass Luc Perceval vor ganz, ganz langer Zeit mal den frei improvisierenden Pianisten Jens Thomas in seine Aufführungen reingeholt hatte. Das ist quasi so eine Art Fortsetzung. Die Musik ist absolut grandios. Sie ist ziemlich verstörend zu Anfang. Ich weiß auch nicht, ob alle Freunde des Thalia-Theaters an diese Form von Musik gewöhnt sind. Aber sie ist klasse. Sie bringt extrem viel Unruhe in das Spiel. Speziell in der ersten halben Stunde, wo es in Berlin am Spieltisch eigentlich sich ereignet. Und aber auch danach, wenn die da auf ihr Landgut kommen und der ewig keifende Großvater, der Schwächling von Gutsverwalter, seine Frau. Ja. Das ist alles dann immer durch die Musik getragen und immer durch die Musik, ja, über einen Punkt hinausgetrieben, der einfach nur Text und Spiel ist. Und das ist eine richtig tolle Funktion.
Vielleicht ein kurzes Fazit, Herr Lages, so wie Sie es beschreiben. War die Bühne und die Musik, waren das eigentlich wirklich die Bringer in dieser Aufführung?
Ja, das war ein akustischer Überreiz und das war ein optischer Überreiz durch die Bühne. Das Ensemble da drin ist natürlich auch stark, darf man überhaupt nicht vergessen. Es gibt einen, den ich ganz besonders mag, der heißt Tim Vorrat. Der ist ein Spezialist für Wutausbrüche, war schon immer, seit ich ihn kenne. Und der macht diesen keifenden Opa. Das ist eine wirklich grandiose, ausgerastete Spezialfigur. Alle anderen sind auch prima, aber den möchte ich ausnahmsweise mal wirklich selber erwähnen. Weil das kann Perceval, sich Schauspieler an einen Punkt führen, wo sie tatsächlich an die eigene Grenze gehen. Und deswegen ist dieser Abend trotz der Länge am Schluss trotzdem bemerkenswert.
Zum Auftakt der Lessing-Tage inszeniert Luc Perceval am Hamburger Thalia-Theater Hans Fallalas Wolf unter Wölfen. Für Fazit bei der Premiere dabei war Michael Lages. Ich danke Ihnen, Herr Lages. Guten Abend.
Tschüss.
Und noch ein kleiner Nachtrag zu den Lessing-Tagen in Hamburg. Wir haben ja gerade über diese Aufführung gesprochen im Thalia Theater. Am Sonntag wird Luisa Neubauer die Eröffnungsrede halten, die offizielle Eröffnungsrede. Eine Rede in S-Dur ist da angekündigt zur Eröffnung der Lessing-Tage und mit ihr auf dem Podium im Thalia Theater das Ensemble Resonanz. Kommt ungeschminkt und in Jogginghose, heißt es in der Einladung zu der zweiten Ausgabe der Berliner Ausstellungsreihe The Dark Rooms Vertical. In den verdunkelten Räumen geht es nicht um Sehen und Gesehen werden, um Wheeling and Dealing, um den Zirkus der Vernissagen. Nein, die ganze Aufmerksamkeit soll der Kunst gelten. Der Ort, den das Ausstellungskollektiv gewählt hat, ist geheim und wird Besucherinnen und Besuchern erst 48 Stunden vor ihrem Zeitfenster mitgeteilt. Nur so viel verrät uns Simone Reber. Es handelt sich um einen 12 Stockwerke hohen Turm im industriellen Randgebiet der Stadt. Unsere Autorin Simone Reber hat den Aufstieg gewagt.
Willkommen. Ihr befindet euch in der Schleuse der Dunkelheit. Der Dunkelheit haftet stets etwas Subversives, Verbotenes und Aufregendes an.
Die Zeiger der Uhr sind mit Klebstreifen fixiert. In dem kleinen, mit schwarzen Molton ausgekleideten Vorraum können sich Besucherinnen und Besucher an die Dunkelheit gewöhnen, ehe sie auf eigene Faust die 12 Stockwerke des ehemaligen Wasserturms erklimmen.
Vor euch liegen 277 Treppenstufen. Jeder Raum der 12 Stockwerke wird unerwartet sein. Es wird intensiv.
Das ist nicht zu viel versprochen. Hinter dem Vorhang in dem eleganten Foyer rotiert ein Stahlbalken mit Scheinwerfer über der prächtigen Treppe aus Stein. Rechts und links der Stufen stehen Stelen, die mit jeder Umdrehung zu leuchten beginnen. Im Flackern von Licht und Ton bricht eine Götterdämmerung über das Publikum herein. Die Arbeit des niederländischen Klangkünstlers Boris Acket eröffnet die Ausstellung The Dark Rooms Vertical mit Wucht. In den Licht-, Ton- und kinetischen Arbeiten geht es um die prekäre Situation der Welt, um die Verletzlichkeit der Natur und die Zerbrechlichkeit der Zivilisation. Dazu passt der flüchtige Charakter des Projektes, das nur für 17 Tage in der Dunkelheit glüht.
Für uns ist es besonders wichtig, dass wir wie so ein kleines Phantom sind in Berlin.
Sagt Clara Sauer, eine der Organisatorinnen von The Dark Rooms Vertical.
Wir finden es total schön, dass diese Erfahrung, die die Menschen hier machen, auch wirklich nur bei diesen Menschen bleibt und dass wir quasi kurz aufpoppen. Die Leute, die hier sind, die wissen davon und dann sind wir aber auch schon wieder weg.
Der Turm wurde nach einem Entwurf des Architekten und Industriedesigners Peter Behrens gebaut. Selbst in der Dunkelheit lässt sich dessen klare Handschrift erkennen, aber die Paternoster stehen still und nach den ersten Stockwerken werden die Räumlichkeiten bescheidener. Dafür spitzt sich die dramatische Erzählung der Ausstellung zu. Im sechsten Stock wird es spürbar wärmer, ein feuerroter Gang öffnet sich hinter dem Vorhang, Rauch verhindert die Sicht und erinnert an die Waldbrände des Sommers. Weil Schuldzuweisungen in der Klimadiskussion lähmen können, bietet die Arbeit Lauffeuer eine sympathische Wendung. Das Publikum kann seine eigenen Schuldgefühle zum Klimawandel auf einen Zettel schreiben und schreddern. Sven Sauer, einer der Künstler und Organisatoren, entwirft auch visuelle Effekte für Filme und Serien. Entsprechend mitreißend steigt die Spannung von Stockwerk zu Stockwerk. Einen Moment zum Durchatmen bieten die Bar auf der siebten Ebene und der stille Raum Moonment der chinesischen Künstlerin Sishu Li. Sie entwirft die Vision einer friedlichen Symbiose von Technik und Natur. Zum leisen Wind von Ventilatoren rollen silbrig glänzende Wellen aus Alufolie heran und ziehen sich wieder zurück. Das Material, sagt die Künstlerin, hat die gleichen Eigenschaften wie sie selbst.
It's really flexible.
Es ist sehr flexibel, es reflektiert. Es ist fragil und zugleich ist es sehr scharf. Es hat seinen eigenen Charakter. Es ist sehr anpassungsfähig. Es kann an der Decke hängen, man kann Rohre damit ummanteln, es kann überall sein. Wenn ich ein Material wäre, dann dieses.
I'm a piece of this. So it's stand for myself.
Beim weiteren Aufstieg werden die Schritte schwerer, die Treppen enger, das Herz schlägt schneller. Sicherheitsnetze sollen Stürze abfangen, erinnern aber an die Fallhöhe. Hier oben wird klar, was für eine gigantische Anstrengung es bedeutete, das historische Gebäude für die Ausstellung umzugestalten.
Es ist ein sehr teures Unterfangen, was wir hier machen. Wir liegen hier bei Fixkosten um die 350.000 Euro, nur Fixkosten, die wir stemmen müssen. Das glaubt man immer gar nicht, wenn man hier durchläuft, aber allein sind hier für 30.000 Euro Molton verbaut.
Als Belohnung für das Publikum winkt im 12. Stock nicht die Aussicht auf die Stadt, sondern die Möglichkeit der Kontemplation. Die Lichtskulptur Lighthouse schraubt sich zu sphärischen Klängen durch die Mitte der Turmspitze. Die menschengemachte Milchstraße zelebriert verführerisch den Einklang zwischen Hightech und Universum. Erst die Dunkelheit macht diesen Zauber möglich. Sie schärft die Sinne und verändert das Gefühl für Raum und Zeit. Zurück am Ausgang, draußen auf der Straße, kann man die Gegenprobe machen. Fußgänger, Autos, Busse, das ganz normale Großstadtleben. Ziemlich platt, wenn man es bei Licht betrachtet.
Simone Reber über The Dark Rooms Vertical, eine Ausstellung an geheimem Ort in Berlin.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Viktoria Eglau.
Der Zukunftsrat für ARD und ZDF empfiehlt einen weitreichenden Umbau des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Dieser müsse digitaler und effizienter werden und seinen Auftrag besser erfüllen, heißt es in dem heute an die Bundesländer übergebenen Bericht. An der bisherigen Struktur von drei eigenen Bereichen mit ARD, ZDF und Deutschlandradio hält der Rat fest. Auch zu den neuen ARD-Häusern bekennt sich das Gremium. Die Vorsitzende des Zukunftsrats, Julia Jäkel, sagte aber, man empfehle kollegiale Geschäftsleitungen anstelle des bisherigen Intendantenmodells.
Und durch eine kollegiale Geschäftsleitung und überhaupt meinen wir damit eine kollegiale oder kollegiale Führung in toto, wird eine zeitgemäße Managementkultur befördert, die der Komplexität heutiger Entscheidungsfelder, die einfach eine andere ist als vor 20 Jahren, gerechter wird.
Die Vorsitzende des Zukunftsrats für ARD und ZDF, Julia Jäkel. Die Empfehlungen des Gremiums sind nicht bindend. Der Zukunftsrat war im vergangenen März von der Rundfunkkommission der Länder eingesetzt worden. Die polnische Regierung hat bei der geplanten Umstrukturierung der öffentlich-rechtlichen Medien einen Dämpfer erlitten. Eine Auflösung der staatlichen Radiosender, des Fernsehens und der Nachrichtenagentur sei illegal, entschied heute das polnische Verfassungsgericht. Das Recht, Mitglieder der Geschäftsführung zu entlassen, liege ausschließlich beim Nationalen Medienrat. Das Kulturministerium bezeichnete das Urteil als ungültig. Es berief sich dabei auf Unregelmäßigkeiten bei der Berufung der Verfassungsrichter, die alle unter der kürzlich abgelösten nationalkonservativen PiS-Regierung ernannt worden waren. Damit verschärft sich der Streit zwischen der neuen Regierung von Ministerpräsident Tusk und Anhängern der ehemaligen Regierungspartei PiS. Für seine Verdienste um die deutsche Sprache hat der Schauspieler und Schriftsteller Matthias Brandt die Karl-Zuckmayer-Medaille des Landes Rheinland-Pfalz erhalten. Ministerpräsidentin Dreyer, SPD, würdigte den Preisträger am Abend in Mainz als hochmusikalischen Wortkünstler, der die Sprache zum Klingen bringe und immer wieder Akzente zu wichtigen gesellschaftlichen Themen setze. Seit Ende der 1980er Jahre hat Brandt an zahlreichen Theater-, Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt. Er ist der jüngste Sohn des früheren Bundeskanzlers Willy Brandt. Die Architektin und Schriftstellerin Leslie Locko hat den wichtigsten Architekturpreis Großbritanniens bekommen, als erste Frau mit afrikanischen Wurzeln. Locko wuchs in Schottland und in Ghana auf. Sie ist bekannt für ihr Ausloten der Beziehung zwischen Architektur, kultureller Identität und dem Begriff Rasse. Laut der Zeitung The Guardian bekam Locko die Royal Medal dafür, dass der Schwerpunkt ihres Wirkens auf Afrika und den globalen Süden ausgerichtet ist. Die 60-Jährige hat zwei Architekturhochschulen gegründet, eine in Ghanas Hauptstadt Accra und eine im südafrikanischen Johannesburg. Im vergangenen Jahr leitete Leslie Locko die internationale Architekturbiennale in Venedig. An der English National Opera wollen Musikerinnen und Sänger in den Streik treten. Das kündigte die Gewerkschaft Musicians Union and Equity an. Hintergrund sind Pläne, 19 Orchesterstellen zu streichen und viele andere Ensemblemitglieder nur noch 6 Monate im Jahr zu beschäftigen. Es wäre der erste, wenn auch nur eintägige Streik in 44 Jahren.
Einst in den 1980er Jahren waren Nicaragua und Daniel Ortega Hoffnungsträger der Linken. Nicaragua, das hieß Befreiungskampf mit viel Solidarität in Ost und West. Doch inzwischen ist Ortega selbst zum Herrscher mutiert, der sein Land zusammen mit seiner Familie diktatorisch regiert. Oppositionelle werden verfolgt und manchmal sogar ausgebürgert. Vor knapp einem Jahr hat ein Berufungsgericht in der nicaraguanischen Hauptstadt Managua 300 Nicaraguanerinnen und Nicaraguanern die Staatsbürgerschaft entzogen und also alle staatsbürgerlichen Rechte. Unter den Verurteilten war auch Gioconda Belli. Die berühmte Schriftstellerin und ehemalige Guerillakämpferin ist in Deutschland unter anderem durch ihre Romane Die bewohnte Frau und Republik der Frauen bekannt. Wir haben in den vergangenen Jahren hier im Programm Deutschlandfunk Kultur mehrfach über die Autorin und ihre Arbeit berichtet. Heute nun hat die spanische Regierung Gioconda Belli und 12 weiteren Nicaraguanern die spanische Staatsbürgerschaft verliehen. Was das bedeutet für die Betroffenen, was das aussagt über Spanien und über Nicaragua, darüber möchte ich nun mit der Literaturwissenschaftlerin und Essayistin Michi Straußfeld sprechen. Sie ist in Madrid am Telefon. Frau Straußfeld, guten Abend.
Guten Abend.
Welche Folgen hatte denn die Ausbürgerung für die etwa 300 Menschen in Nicaragua vor etwa einem Jahr?
Ja, also 222 wurden ja davon in ein Flugzeug gesetzt und in die USA abgeschoben. Und der Bischof Rolando Alvarez weigerte sich damals, dieses Flugzeug zu besteigen und wurde dann auch inhaftiert. Und jetzt habe ich gerade heute gelesen, er ist auch deportiert worden und zwar in den Vatikan mit 12 anderen Priestern. Also das Regime schlägt brutal zu und niemand ist davor gefeit, nicht ausgebürgert oder ins Gefängnis geschmissen zu werden. Also es ist eine sehr, sehr üble Diktatur geworden.
Was wird denn diesen Menschen vorgeworfen?
Ja, alles Verschwörungstheorien, Umsturzgedanken, all das Übliche, was man aus dem Arsenal von Diktatoren kennt, die ihre Macht mit allen Mitteln zu verteidigen versuchen. Also es ist alles an den Haaren herbeigezogen. Ich meine, Gioconda Belli oder auch Sergio Ramirez sind Schriftsteller. Gut, Sergio Ramirez war damals Vizepräsident, gemeinsam mit Ortega und er lebt ebenfalls im Exil in Madrid. Aber es sind Schriftsteller, also was können sie machen, außer Worte zu schreiben?
Wie hat denn Gioconda Belli damals reagiert, Frau Straußfeld?
Naja, sie ist natürlich bestürzt und traurig und musste auch alles zurücklassen. Und sie hat darüber auch ein Gedicht geschrieben, Ausgebürgert heißt das. Und da kommt so dieses ganze Elend irgendwie zu Worte. Sie sagt zum Beispiel, ich weiß nicht, wo ich leben kann. Ich wählte die Worte. Dort blieben meine Bücher, mein Haus, der Garten, die Kolibris. Die riesigen Palmen, die man Bismarck nennt, weil sie so mächtig sind. Ich weiß nicht, wo ich leben kann. Ich wählte die Worte. Und dann geht sie eben weiter in diesem Gedicht und sagt, die Türen schlossen sich. Ich ließ die weißen Möbel zurück. Die Terrasse, von wo aus man die Vulkane tanzen sehen kann. Der See mit seinem glitzernden Schimmer. All diese Sachen. Und sie sagt, mein Verbrechen, meine Sünde waren die Worte. Aber nicht einmal Gott könnte sie mich noch einmal herunterschlucken lassen. Also da ist sie dann auch rebellisch. Und dann vermisst sie ihre Hunde und alles Mögliche. Also es ist eine große Trauer, die aus diesem Gedicht spricht. Und ja, ich ging mit den Worten auf die Straße, umarme sie, wähle sie aus. Ich bin frei, auch wenn ich nichts habe. Damit endet dieses Gedicht.
Ein ganz aktuelles Gedicht, also ausgebürgert. Und Sie, Frau Straußfeld, Sie haben das übersetzt, aber Sie haben auch mit der Autorin, mit Gioconda Belli, gesprochen. Ist das ungefähr auch die Verfassung, so wie Sie sie erlebt haben am Telefon?
Ja, ich habe sie ja mehrfach getroffen, seitdem sie in Madrid ist. Und man spürt natürlich die Trauer, also die Verluste, vor allen Dingen für einen Schriftsteller, die ganze Bibliothek zurücklassen zu müssen. Die ausgebürgert zu sein, bedeutet ja, dass der Staat Zugriff auf alles hat. Also sie können die Bücher verramschen, ins Feuer werfen, was auch immer sie wollen. Also sie hat keinerlei Rechtsansprüche mehr. Das bedeutet eben, ausgebürgert zu sein. Und sie sagt hier, in Madrid ist sie natürlich zufrieden und dankbar für die Solidarität und die Aufnahme, die Spanien den ausgebürgerten Menschen zukommen lässt. Ja? Und es ist eine unglaubliche und manchmal sonderbare Situation. Denn es ist nicht leicht, den Wahnsinn zu erkennen, der heute in Nicaragua herrscht, im Land, das wir so lieben und das unter dem Regime leidet und leiden wird. Das nicht nur das Leben, sondern die Seele bedroht. Das ist, glaube ich, das, was sie besonders beunruhigt. Und dann eben die Mittelmäßigkeit, dass das Regime nur jetzt noch Komplizen schafft zum Iran, Nordkorea, China und Putin hat und so weiter und so weiter. Und sie sagt, das Bestreben, die Macht von Ortega und seiner Frau Murillo zu sichern, zerstört die Grundlagen der Kultur und des Miteinanders in Nicaragua. Aber uns bleiben die Worte, die Anklage und die Hoffnung, dass alles zusammenbrechen wird. Wir werden sehen. Im Augenblick habe ich keine große Hoffnung auf einen Wechsel. Murillo ist eine Propaganda Goebbels und glaubt ihre eigenen Lügen. Also man spürt, sie kämpft. Mhm. Aber sie ist auch realistisch und sieht, im Augenblick ist da keine Hoffnung für sie, irgendwie wieder in ihr Land zurückkehren zu können.
In Spanien sehr anerkannt. Also sie wurde im vergangenen Mai, glaube ich, mit dem Königin-Sophia-Preis ausgezeichnet.
Richtig.
Und jetzt also dieser Schritt der spanischen Regierung, ihr die spanische Staatsangehörigkeit zu verleihen. Ist das folgerichtig?
Ja, absolut. Also Spanien ist da sehr großzügig mit Verfolgten. Sie haben ja auch anderen ausgebürgerten Menschen Pässe gegeben und sie sind auch, was das Exil von Lateinamerikanern betrifft, immer sehr offen gewesen. Also in den 70er Jahren, als die ganzen Militärdiktaturen waren, war ja Lateinamerika hier sehr, sehr präsent durch zahllose Emigranten, vor allen Dingen natürlich Kulturschaffende. Also wenn man will, da ist die Madre Patria, als die sich ja Spanien gerne bezeichnet, was man in Lateinamerika überhaupt nicht gerne hört, da erweist sie sich doch als großzügig den verfolgten Menschen aus Lateinamerika gegenüber.
Also sie ist im Exil, Jocanda Belli, und sie ist traurig, aber es ist nicht sprachlos, so wie Sie es schildern, Frau Straußfeld.
Nein, sie schreibt und ich weiß nicht, ob sie an einem Roman jetzt arbeitet. Also die Gedichte, die letztes Jahr den Premius Reina Sofia bekommen haben, sind ja nur zu einem kleinen Teil im Exil entstanden. Gerade dieses Gedicht, das ich so ad hoc übersetzt habe, bitte, das ist nicht druckreif, das sagt eben doch viel über ihren Zustand aus. Ja, also ich ging mit den Worten unter dem Arm. Also sie klammert sich an ihre Funktion als Schriftstellerin. Sie sagt, wir müssen anklagen, wir müssen darauf aufmerksam machen, was da alles passiert. Und wir dürfen nicht schweigen. Und das tut sie auch nicht. Also ich meine, sie hat im spanischen Fernsehen werbewirksam den Pass aus Nicaragua zerrissen, als sie ausgebürgert war, und hat gesagt, ich bin Jocanda Belli und der Pass ist uninteressant, ja?
Nach der Ausbürgerung, die Einbürgerung, die nicaraguanische Schriftstellerin Jocanda Belli bekommt die spanische Staatsbürgerschaft. Die Literaturwissenschaftlerin und Essayistin Michi Straußfeld hat uns diese Entscheidung eingeordnet. Frau Straußfeld, danke und einen schönen Gruß nach Madrid.
Vielen Dank.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. In knapp 2 Monaten beginnt die Leipziger Buchmesse und nun gibt es mit Astrid Böhmisch eine neue Direktorin. Ihr Vorgänger Oliver Zille hatte sich im vergangenen Jahr mit der Geschäftsführung der Messe überworfen und schließlich gekündigt. Mehr als 30 Jahre lang hatte er die Leipziger Buchmesse maßgeblich geprägt. Astrid Böhmisch ist in der Buchbranche fast ein unbeschriebenes Blatt. Bisher war sie vor allem im Marketing tätig. Deshalb wird ihr Antritt von einigen in der Buchbranche kritisch beäugt. Auch deshalb, weil niemand weiß, welche Pläne genau sie für die Leipziger Buchmesse überhaupt hat. Heute hat sich nun die neue Buchmessendirektorin erstmals der Presse vorgestellt. Unser Korrespondent Alexander Moritz war in Leipzig dabei.
Astrid Böhmisch hat auf einem Sitzwürfel im Verwaltungsgebäude der Leipziger Messe Platz genommen. Neben sich ein Glas Apfelsaftschorle und die beiden Pressesprecher der Leipziger Buchmesse. Moralische Unterstützung beim ersten Zusammentreffen mit den Medien. Seit 3 Wochen ist sie Messedirektorin und mitten im Trubel der Vorbereitung für die Leipziger Buchmesse Mitte März.
Es ist für mich ein sehr, sehr schönes Anfangen und Beginnen und Start, weil es ja für mich die Energie sofort spürbar werden lässt und könnte mir ehrlich gesagt keinen besseren Start wünschen, weil dann ich auch sofort auf diesem Energielevel bin.
Die kommende Messe hat noch ihr Vorgänger Oliver Zille geplant. Gastland in diesem Jahr sind die Niederlande und das niederländischsprachige Flandern. Über 2000 Aussteller haben sich angekündigt, etwa so viele wie im Vorjahr. Und das trotz des Auslaufens der von der Bundesregierung bezahlten Neustart-Kulturfördergelder.
Insofern ist für mich die Zielsetzung nicht zuvorderst, was möchte ich jetzt alles ändern, sondern eine gute Messe 2024 als Startpunkt für die Veränderungen und die Weiterentwicklungen für 2025.
So lautet die wichtigste Botschaft der Messeleitung: Kontinuität. Viel ändern will Böhmisch erstmal nicht.
Ich sehe ja hier ein Erfolgskonzept. Die Zahlen 23 beweisen es ja. Das heißt, es geht für mich eher darum, ein Erfolgskonzept in die Zukunft zu tragen und an den Stellen, wo nötig, weiterzuentwickeln.
Wie genau das aussehen könnte, lässt Böhmisch im Ungefähren. Nur so viel. Den Fokus auf Osteuropa wolle sie weiterführen, kleinere Verlage unterstützen. Die über die Stadt verteilten Lesungen Leipzig liest, wolle sie beibehalten, wenn auch nicht zwingend vergrößern. Für das Lesefest gäbe es eine Kapazitätsgrenze. Offen rechtsextreme Verlage sollen in Leipzig keinen Platz haben. Ohnehin habe es kaum noch Anmeldungen von rechten Verlagen gegeben. Ein Anliegen ist ihr der Austausch über verschiedene Mediengattungen hinweg. Literatur, Musik, Film und Audio sollen sich auf der Leipziger Messe gegenseitig befruchten. Das passt zu Böhmischs bisheriger Biografie, die eher wenig mit Literaturinhalten verbindet. Die studierte Gymnasiallehrerin für Deutsch und Englisch hat vor allem bei Filmproduktionsfirmen gearbeitet. Anschließend war sie 4 Jahre für das Marketing des Piper Verlag zuständig, zuletzt Geschäftsführerin eines Unternehmens, das Verlagen Software zur Vermarktung von Hörbüchern und Podcasts anbietet. Manche in der Buchwelt beäugen Böhmisch daher bislang eher skeptisch.
Das, wofür Oliver Zille steht, für Debatten, für Europa, für das Buch, für die Literatur, das wird, glaube ich, schon ein Stück weit zurückgetrennt. So sieht es zumindest aus.
So Leif Greinus, Verleger des vor 20 Jahren in Dresden gegründeten Verlags Woland und Quist, bei der Abschiedsfeier für Böhmischs Vorgänger Oliver Zille im Dezember.
Ich bin sehr skeptisch und spätestens in 2 und aller spätestens in 3 Jahren wird man unter Umständen dann schon eine deutlich andere Buchmesse erleben. Und ich bezweifle, dass das eine Buchmesse ist, die mir besonders gut gefällt.
Hinter der Skepsis steckt auch die wirtschaftliche Sorge. Leipzig könne hinter die Messe in Frankfurt am Main zurückfallen. Das treibt bei Zilles Abschied auch Annika Bach um, Verlegerin des Leipziger Seemann-Henschel-Verlags.
Meine größte Angst ist, dass es weiterläuft, aber mittelmäßig wird. Aber wirtschaftlich hat die Leipziger Buchmesse all die Jahre gezeigt, wie stark sie ist und wie viel Menschen sie anzieht und schlangenweise für ihre Autoren anzustehen. Also da mache ich mir eigentlich überhaupt keine Sorgen. Aber wir müssen sie auf inhaltlicher Exzellenz halten. Das ist ganz wichtig.
Zuversichtlicher blickt Gunnar Zünnibulk vom Berliner Kanon Verlag in die Zukunft.
So schnell verschwinden Traditionsveranstaltungen nicht und die Buchmesse Leipzig wird es weiterhin geben. Es mag sein, dass sie ihre Größe ändert, dass sie ihren Charakter ändert, dass sie vielleicht mehr zu einem Lesefestival als zu einer Ausstellermesse wird. Das muss alles überprüft werden.
Der neuen Direktorin wünscht er:
Das ist natürlich kein einfaches Erbe, was hier angetreten wird. Und ich hoffe, dass sie starke Nerven hat, ein gutes Händchen, viel Glück und die richtigen Entscheidungen trifft.
Astrid Böhmisch sagt, sie spüre von den Querelen um den Abgang ihres Vorgängers Zille nichts mehr. Stattdessen nehme sie in Leipzig eine große Offenheit wahr.
Darum geht's ja, gemeinsam was zu entwickeln. Für mich ist es die Chance und eigentlich auch die Pflicht, meinen Erfahrungsbereich, die 20 Jahre in der Medienbranche, die hinter mir liegen, diesen Schatz auch einzubringen. Im Dialog und im Austausch. Also bis dato habe ich einen super guten Eindruck.
Aufgewachsen ist Böhmisch im bayerischen Regensburg, hat zuletzt lange in Berlin gelebt. Inzwischen ist sie nach Leipzig gezogen. Vielleicht auch als Geste an ihre Kritiker. Sie ist gekommen, um zu bleiben.
Alexander Moritz über Astrid Böhmisch, die neue Direktorin der Leipziger Buchmesse. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons, heute von Florian Werner.
Der Palast lebt. Mit dieser überraschenden Aussage eröffnet Christiane Peitz im Tagesspiegel ihren Bericht über das Jahresprogramm des Berliner Humboldt-Forums. Überraschend, weil mit Palast tatsächlich der Palast der Republik gemeint ist, der bekanntlich einer Schlossattrappe weichen musste, wo nun eben jenes Humboldt-Forum seinen Sitz hat. Warum also heißt die nächste Ausstellung dort »Hin und weg«, der Palast der Republik ist Gegenwart? Womöglich meint Programmleiterin Judith Prukaski das eher allegorisch. Prukaski möchte, dass Hin und Weg nicht nur zum Austausch über Erinnerungen an den sozialistischen Volkspalast inspiriert, sondern vor allem zur Diskussion über Ost-West heute. Beim Pressegespräch schweift Prukaskis Blick über die Runde. 12 Humboldt-Mitarbeiter sitzen mit am Tisch, nur einer ist ein Ossi. Ähnlich verdrängt wie der Volkspalast der DDR scheint in Russland die Erinnerung an Wladimir Iljitsch Lenin zu sein. So schreibt Viktor Jerofejew in der Welt anlässlich von Lenins 100. Todestag: Mein 15-jähriger Neffe Nikolai verblüffte die Verwandtschaft kürzlich bei einem Familienessen mit seiner Frage, wie hieß Lenin eigentlich mit Vornamen? Auf die Gegenfrage, was er denn meine, antwortete er, der Führer des Proletariats habe wohl Wassili geheißen. Warum aber erscheint der einstige Darling der Sowjetpropaganda heute in Putins Russland toter als alle Toten? Dazu Jerofejew: Lenin besitzt nicht eine einzige anziehende Eigenschaft, die für die sich rasant entwickelnde kremlfreundliche Massenkultur verwertbar wäre. Wenn ich mir Fotos von den Kongressen der ersten Kommunisten ansehe, unterscheidet sich Lenins Gesicht deutlich von denen der anderen. Es zeigt beinahe außerirdische Schwermut. Aber sollte er tatsächlich von einem anderen Stern gewesen sein, dann war es jedenfalls einer ohne jede Selbstreflexion. Und damit von der russischen Oktoberrevolution zu den rechten November-Radikalos aus Potsdam. Nur eine Woche nach Bekanntwerden der Gespräche zwischen Identitären, AfD-Leuten und anderen Remigrationsfans kam diese bereits in fiktionalisierter Form auf die Theaterbühne. Klara Löffler zeigt sich in der Tageszeitung angetan von der szenischen Lesung, die im Berliner Ensemble stattfand. 19.000 Menschen schalteten den Livestream ein, viele weitere kamen zu den Public Viewings. Sie alle erfuhren weitere Details über den rechtsextremen Hintergrund der Gäste und ihre tiefe Verstrickung in die AfD. Solche Details sollten aber nicht nur dem ausgewählten Publikum im Theater vorbehalten bleiben. Warum nicht investigative Recherchen im Fernsehen präsentieren, in der Halbzeitpause eines Fußballspiels zum Beispiel oder anstelle von Werbeblöcken im Abendprogramm? Ob eine solch häppchenweise Verabreichung komplexer Inhalte tatsächlich der richtige Weg ist, sei dahingestellt. Daher abschließend lieber ein Werbeblock aus dem Bereich Herrenkopfbedeckungen. In der Süddeutschen Zeitung entwirft Kurt Kister die Phänomenologie einer neuen Hutmode. Kaum ist das neue Jahr auf subventionierten Traktoren vom Land in die Städte gefahren, hat es auch schon einen Trend mitgebracht. Wer die Landwirte, die Lastwagenfahrer, die Lokführer und die CSU-Landtagsfraktion wertschätzt, trägt Stadtbauernhut. Was dem Berliner Straßenchaoten mal die schwarze Lederjacke mit dem eingekreisten roten A auf dem Rücken war, ist dem Bataillon Söder der Stadtbauernhut. Aber Obacht, man muss dieses Accessoire auch tatsächlich tragen können. Wenn jemand einen Stadtbauernhut trägt, der weder Stadtbauer noch Landstädter ist, dann sieht man das sofort. Cem Özdemir zum Beispiel sieht in einem fehlfarbenen SBH über kariertem Hemd aus wie der älteste Enkel von Winfried Kretschmann, der gerade Urlaub auf dem Bauernhof macht. In solchem Falle also lieber Hut ab.
Der Blick in die Feuilletons von Florian Werner. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckhard Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.